Im Jahr des 275. Jubiläums der Göttinger Universität befasst sich die Ringvorlesung mit der Geschichte der Georgia Augusta und wagt auch einen Blick in die Zukunft. Am 30. Mai sprach der Göttinger Historiker Habbo Knoch über das 200. Universitätsjubiläum im Jahr 1937.
Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrter Herr Professor Lühr, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, aber gern. Ich sage noch, haben Sie auch gar nicht so viel verpasst. Auch wenn eine Analyse von Anreden bei Jubiläumsfeiern, gerade auch mit Blick auf den Nationalsozialismus, durchaus aufschlussreich sein kann, wer denn eigentlich jeweils adressiert wird und mit welcher Intention. Aber auch in dieses Detail der Göttinger Jubiläumsfeier von 1937 werde ich im Folgenden nicht einsteigen. Das 20. Jahrhundert für die Jubiläumsfeiern bringt es mit sich, dass nicht nur stehende Bilder und auch nicht nur fotografische, sondern auch filmische Bilder von diesem Ereignis und seinem Umfeld erhalten sind. Und ich verdanke Kerstin Thieler den Zugang und Zugriff auf einen Zusammenschnitt solcher fotografischer und filmischer Bilder des Universitätsjubiläums, die in einem Film über Göttingen im Nationalsozialismus zusammengeschnitten sind. Und damit Sie zu Beginn meines Vortrags einen optischen Eindruck haben, für den ich in der Zusammenstellung nicht verantwortlich bin, möchte ich Ihnen kurz diesen etwa fünfminütigen Ausschnitt präsentieren. Da Sie alle ortskundig sind, können Sie auch diesen Eingang ohne weiteres zuordnen, trotz seiner Verkleidung. Der Auftritt dieses Herrn erklärt sich vielleicht nicht allen, das ist der General von Mackensen, zu diesem Zeitpunkt 90 Jahre alt und naheliegenderweise ein Weltkriegsveteran des Ersten Weltkriegs. Es heißt, dass er damals von der anwesenden Bevölkerung mit großem Hallo und Willkommensrufen begrüßt wurde. Für alle, die aus der Robe nicht auf die Funktion schließen, in der Mitte ist Rektor Neumann. Links Minister Rust und rechts Finanzminister Popitz. Das sechstägige Universitätsjubiläum vom Juni 1937 war Teil größerer Feierlichkeiten und mit mehreren Anlässen verbunden. Neben dem Universitätsjubiläum fand der Deutsche Hochschultag statt, die deutschen Hochschulmeisterschaften und gleichzeitig die Händelfestspiele. Kurz vorher war auch die Autobahn zwischen Göttingen und Kassel eröffnet worden, womöglich nicht von ungefähr auch in diesem Zeitraum. Die Stadt war umfänglich geschmückt, das haben Sie auf den Bildern gesehen. Dazu war seitens der Stadt im Göttinger Tageblatt am 21. Juni extra noch einmal aufgefordert worden. Zudem hatte man sich nicht nur auf den Fahnenschmuck beschränkt, sondern auch diverse bauliche Renovierungen an Privathäusern und öffentlichen Gebäuden vorgenommen. Insbesondere die Wehender Straße war mit den Flaggen der deutschen Städte geschmückt, um zu demonstrieren, dass die Göttinger Söhne der Universität in ihr Wirken in den deutschen Städten gefunden hatten. Verbunden mit dem Universitätsjubiläum war, und das lässt sich in dem ausgiebigen Festprogramm gut nachvollziehen, eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Eröffnungen, die in diesen Tagen stattfanden. Und das begann direkt am ersten Tag, dem Freitag des Festablaufes, mit einem Denkmal für eine Müllerin, bodenständiges Denkmal, wenn man so will, unmittelbar am Bahnhof, steht zunächst mal ja in keinem direkten Zusammenhang mit der Feierlichkeit des Universitätsjubiläums, aber für das Bemühen, möglichst viel in diese Veranstaltungen zu integrieren. Zu den Eröffnungen gehörte auch die Eröffnung des Kreisschulungshauses der NS-Frauenschaft, des Axel-Schaffeld-Hauses im Schulungslager Rittmarshausen und die Eröffnung neuer Ausstellungen, unter anderem im 1936 kurz zuvor eröffneten Universitätsmuseum. Das war nicht alles, was an Innovationen zu dieser Zeit in Göttingen mit dem Universitätsjubiläum verbunden war. Abends erstrahlte Göttingen durch moderne Flutlichtanlagen in einem Lichtermeer, und betonterweise wurden auch die stadtmarkanten Kirchen dabei mit angestrahlt. Das lädt zu Deutungen ein. Hier passiert eine enge Verbindung von Tradition und Erneuerung in Festablauf wie in Inszenierung. Hier werden Stadt und ihre Kultur inkorporiert in eine akademische Festivität, die gleichzeitig durch wesentliche Elemente der nationalsozialistischen Feierlichkeitsliturgie, wie sie sich seit 1933 etabliert hatte, überformt und durchdrungen werden. Und zugleich wird deutlich, dass die Universitätsfeier von 1937 keine rein akademische Angelegenheit ist, sondern eine Demonstration nationalen, aber auch nationalsozialistischen Stolzes ausdrücken soll. Das wird etwa auch bei der feierlichen Eröffnung auf dem Wilhelmsplatz am ersten Abend, dem Freitagabend, dem 25. Juni 1937 deutlich. Der Wilhelmsplatz, umbenannt zur Feier des Anlasses und dies nur zunächst temporär, in den Ehrenhof der Universität. Die Veranstaltung, eröffnet von Herrn Neumann bei der Gelegenheit, endet mit dem Aufruf an die anwesenden Studentenschaften: Heiß Flagge. Was bedeutet, dass wir hier die Überformung der Veranstaltung durch paramilitärische Elemente erkennen, wie Sie an verschiedenen Bildern über den gesamten Ablauf auch mit erkennen konnten. Im Anschluss findet dann ein erster Aufmarsch der SA in Göttingen statt. Am Abend vor der offiziellen Eröffnung, die am Samstag stattfindet, auch das eine Machtdemonstration der neuen Verhältnisse, die sich besonders an die ausländischen Gäste orientieren soll und die das Göttinger Tageblatt so kommentiert. Hier marschieren mehr als 3000 Mann, hier marschiert ein ganzes Volk. Göttingen selbst, so heißt es im Göttinger Tageblatt, sei nach nur 4 Jahren ein getreues Abbild der Entwicklung, die das Reich unter Hitler genommen habe. Am eigentlichen Eröffnungstag, dem Samstag, dem 26. Juni, findet vom Ehrenhof der Universität zum Adolf-Hitler-Platz, heute Albani-Platz, ein Festmarsch mit den Göttinger Professoren und den eingeladenen und anwesenden ausländischen Gästen und Vertretern ausländischer Universitäten statt. Beginnen ist ein Fahnenappell der wiederum anwesenden studentischen Kameradschaften, der für die Selbst- und Fremdpolitisierung der Studenten in diesem Zusammenhang steht und sich durch die gesamten Feierlichkeiten als wesentliches Merkmal zieht, auf das ich auch in der Interpretation wieder zurückkommen werde. Die studentischen Kameradschaften führen den Festzug vom Ehrenhof auf den Adolf-Hitler-Platz. Bei dem Adolf-Hitler-Platz befindet sich eine temporäre Festhalle. Geplant war etwas anderes, dabei herausgekommen ist die kaum geschmückte Holzhalle, die Sie auf den Bildern gesehen haben. Dort sind aufmarschiert die Hitlerjugend, der Bund Deutscher Mädel und der ländliche Arbeitsdienst, die die Symbolik der Ankunft dieses Festzuges und mithin auch der Ankunft in einem nationalsozialistisch durch Parteigliederung überformten Raum mit unterstreichen. Rektor Neumann hatte gleichwohl vor der Veranstaltung für die Göttinger Professoren Talarzwang verordnet. Die Hochschullehrer, auch jene, die zu dem Zeitpunkt in größerer Zahl als 1933 in der NSDAP oder Parteigliederung Mitglied waren, erschienen also nicht in ihren Parteiuniformen, sondern in homogener akademischer Tracht. Der Introitus auf den Adolf-Hitler-Platz und schon vorher im Festmarsch durch die Stadt war von einer erwartungsvoll, wie das Göttinger Tageblatt bedeutungsschwanger kommentiert, bewegten Menge begleitet. Ein reich bewegtes Bild, heißt es dort auch. Zumindest in der Ex-Post-Darstellung entsprach dies dem Ideal des, wie man in verschiedenster Form in entsprechenden nationalsozialistischen Selbstvorstellungen äußern kann, des hypnotischen Volkes, das erst solche Festumzüge tatsächlich zu einer Demonstration von Volksgemeinschaft werden lässt. In der Halle angekommen, erwarten 3000 Gäste den Festmarsch, die Professoren der Göttinger Universität und der ausländischen Universitäten. Sie werden musikalisch dort empfangen von der Hitlerjugend. Auch hier die Einbindung in die nationalsozialistische Feierlichkeitsliturgie mit Fanfarenklängen. Es folgt ein feierlicher Marsch beim Einmarsch der Hochschullehrer, bei dem das Göttinger Händel-Orchester spielt. Im Anschluss folgt eine Feierkantate unter dem Titel »Von der Kraft der Gemeinschaft«. Die Lyrik stammt von einem nationalsozialistischen Dichter Brockmeier, die Musik von Wolfgang Fortner. Fortner war im Nationalsozialismus ein durchaus arrivierter Komponist für nationalsozialistische Feieranlässe. Und dem einen oder anderen mag er hier als der Begründer oder Vater der neuen Musik bekannt sein. Vielleicht ist ein Name wie Wolfgang Riem eher bekannt, weil Fortner in den 70er Jahren starb und die neue Musik mit Riem in der Freiburger Schule erst später dann ja auch reüssiert hat. Es folgen Reden von Rust und Neumann, in denen beide ihr Verständnis von nationalsozialistischer Wissenschaft beziehungsweise Neumann in einer längeren Ausführung über die Geschichte der Göttinger Universität dann entsprechend einbinden. Die Wirklichkeit dieser Veranstaltung und die Planung. 1936 beginnt man mit den Planungen für diese Feierlichkeit mehr als ein Jahr vorher und stellt das Ganze unter das Motto, das Neue herauszustellen. Das ist auch gedacht gegenüber anderen Universitätsfeierlichkeiten, die in den 30er Jahren stattfinden, um das Merkmal der Reichswichtigkeit zu erhalten. Das gelingt auch. Man versprach sich von der Reichswichtigkeit auch entsprechende finanzielle Unterstützung dieser Veranstaltung. Das geschah aber nur in Maßen, wie Sie an der temporären Holzhalle gesehen haben. Die nationalsozialistische Bewegung, die das akademische Milieu überformt, durchdringt, aber auch von ihr aktiv angenommen wird. Die nationalsozialistische Bewegung wollte sich mit dieser Veranstaltung letztlich auch selbst feiern, insbesondere die Exponenten Rust und Neumann, die Sie auf dem Bild gesehen haben. Neumann begründete den Anspruch der Reichswichtigkeit damit, dass ein lebendiger Begriff von der deutschen Hochschule im nationalsozialistischen Staat gegeben werden solle, was voraussetzen würde, dass es das zu diesem Zeitpunkt schon in einer klaren Weise gegeben hätte, würden wir annehmen. Aber hier stoßen wir auf ein Funktionsprinzip des Nationalsozialismus. Ein solch klares Konzept, etwas, das sich dogmatisch fassen ließe oder gar kodifiziert wäre, gab es zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht. Was war die deutsche Hochschule oder gar die nationalsozialistische Hochschule zu diesem Zeitpunkt? Es klingt auch 1937 immer noch eher proklamatorisch, wenn das Göttinger Tageblatt über die beiden Reden von Rust und Neumann titelt, eine neue Ordnung der Wissenschaft. Und genau damit steht es bezeichnend für die Übergangssituation, an der auch die Universitätsfeierlichkeiten von 1937 anzusiedeln sind. Planung und Wirklichkeit. Es gab ein großes Ziel, eine monumentale Festhalle aus Anlass der Feierlichkeit zu errichten, eben auf dem Adolf-Hitler-Platz. Und das konnte aufgrund von Rüstungsengpässen, wie Hermann Göring begründete, nicht ausgeführt werden. Vielleicht lagen die wahren Gründe dafür auch noch tiefer. Auch der Ausbau des Wilhelmsplatzes zur Tingstätte war mit den vorhandenen Mitteln nicht realisierbar. So war der Ehrenhof, Sie erinnern sich auf dem Bild vielleicht an diese gezackte Holzwand mit dem Blick auf die Barfüßerstraße, so war der Ehrenhof ein Provisorium. Sparsamkeit war das Motto dieser Veranstaltung. Und wenn Sie die karg geschmückte provisorische Holzhalle sehen, dann verstehen Sie auch, warum der eigentlich vorgesehene Ansatz im Haushaltsplan dieser Veranstaltung für die Ausschmückung kaum ausgeschöpft wurde, weil man das wenige Geld, das man hatte, in die große Holzhalle selber investieren musste. Die Stadt war geschmückt, weil Bürger und Stadt schmückten. Für den Schmuck der Holzhalle reichten die Finanzen nicht. Geplant war auch, die Universitätsfeier zu einem großen Auflauf ausländischer Wissenschaftler zu machen, um den Stand der Göttinger Wissenschaft international zu präsentieren und zu repräsentieren. Eine wichtige Komponente für die Reichswichtigkeit. Aber die Vertreter der amerikanischen, der britischen und der niederländischen Hochschulen insbesondere hatten ihre Teilnahme abgesagt. Auch die schweizerischen Hochschulen waren nicht in Person vertreten, ließen teilweise aber dann in Person ausrichten, dass sie gerne gekommen wären, wenn die ihnen vorgeordneten Behörden es ihnen nicht untersagt hätten. Untersagt aufgrund der Gefahr, dass ihre Anwesenheit hier Bestandteil einer politischen Instrumentalisierung dieser Feierlichkeiten, gerade im Kontext des Bemühens des Nationalsozialismus um internationale Anerkennung stehen würde. Dabei war die Veranstaltung, bei der die ausländischen Wissenschaftler ihre Grußworte sprechen durften, am Sonntag, der zweite Festtag, wesentlich moderater und gemäßigter und wesentlich weniger durch nationalsozialistische Parteiorganisationen, Fanfarenklänge und Ähnliches geprägt. Hier wurde eine Orchestersuite in D-Dur von Bach gespielt, nicht Fortner, nicht Bruckmeier. Allerdings hielt den Festvortrag, und das hätte schon die Gefahr der Instrumentalisierung mit sich gebracht, der nach 1933 neu berufene, und zwar gegen den Widerstand der Fakultät, auf ausdrücklichen Wunsch von Rektor Neumann berufene Philosophieprofessor Hans Heise. Die Göttinger Universität und Göttingen, 1937 mit einem Blick zurück in die 20er und frühen 30er Jahre, um das, was bis 1937 sich ereignet, etwas einordnen zu können in Stadt- und Universitätsgeschichte dieser Nahzeit. Bei der Feier, wie gerade gesagt, waren längst nicht alle eingeladenen ausländischen Wissenschaftler vertreten. Wohl aber alle Professoren der Göttinger Universität. Jedenfalls ist nichts anderes bekannt. Und jedenfalls all jene Professoren der Göttinger Universität, die zu dem Zeitpunkt noch Professoren der Göttinger Universität waren, nach den politischen Säuberungen, die nach 1933 stattgefunden haben. War diese Anwesenheit ein Bekenntnis zur langen Tradition der Georgia Augusta, 200 Jahre Universität? Oder war die Anwesenheit kollektiv ein Bekenntnis zu Hitler und dem neuen nationalsozialistischen Staat? 1937 war jedenfalls offenbar, folgt man dem, was überliefert ist, kein Anlass zu einem kollektiven Bekenntnis von Hochschullehrern, auch nicht zu abweichenden individuellen Bekenntnissen. Die Professorenschaft bleibt in dieser gesamten Veranstaltung auffällig, der Widerspruch ist mir bewusst, blass. In den Roben und Talaren wirkt es, als wäre eine kollektive Willensäußerung geformt worden, die aber eben ohne Protest stattfindet. Ohne Protest gegenüber dem, was bis dahin mit der Kooperation, der akademischen Kooperation der Georgia Augusta geschehen war. Bestätigt sich aber möglicherweise in dieser auffälligen Blassheit ein Bild des unpolitischen Gelehrten in der Form des deutschen Professors, zumal, wie es sich lange und nicht zuletzt durch die Selbstzeugnisse von Beteiligten nach 1945 etabliert und gehalten hat. Ein Blick in die 20er Jahre zeigt, dass schon damals dieses Bild des unpolitischen Professors längst nicht auf alle zutraf. Die Professorenschaft war weit überwiegend und insbesondere in Göttingen liberal-konservativ bis deutsch-national geprägt. Auch wenn sie die Entwicklung nicht über eigene Parteimitgliedschaft oder Aktivität in nationalsozialistischen Organisationen oder dies nur in Einzelfällen betrieb, gehörte sie doch zu denen, die mehr oder weniger passiv beobachteten, was sich an den Verhältnissen änderte. Göttingen selbst hatte seit 1922 eine der sehr frühen norddeutschen NSDAP-Ortsgruppen. Die NSDAP war in dieser Stadt bei den Reichstagswahlen seit 1930 überproportional erfolgreich, 1930 bereits mit 37,8%, doppelt so viel wie im Reichsgebiet. Und bereits 1931 erreichte die NSDAP in dieser Stadt die absolute Mehrheit, das gewiss nicht zurückzuführen ist auf ein besonderes politisches Engagement der Professoren. Dafür reicht natürlich allein die Zahl der Hochschullehrer zu dem Zeitpunkt mit 235 nicht aus. Aber, wie man bei Herrn Dahms nachlesen kann, der intensiv die Geschichte der Universität im Nationalsozialismus erforscht hat, waren unter den Führungskräften der NSDAP in Göttingen besonders viele Akademiker vertreten und bildeten dort auch, wenn man das so sagen kann, das Führungskorps. Mehrere Namen und Personen nehmen von hier aus dann auch ihre Bedeutung in der späteren Wissenschaftslandschaft des Nationalsozialismus an. Beispielsweise der seinerzeitige Chemieassistent Dr. Richard Rudolf Wenzel, der von 1930 bis 1933 Kreisleiter der NSDAP ist und später DFG-Präsident und später heißt 1936 DFG-Präsident ist. Oder Dr. Walter Gross, Mitgründer der Hochschulgruppe des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes in Göttingen 1926-27 und später Leiter des rassepolitischen Amtes der NSDAP. Oder der Agrarwissenschaftler Konrad Meyer, auf den ich am Ende noch kurz zu sprechen kommen werde. Bemerkenswert für dieses Göttinger Milieu ist auch das Archiv für berufsständische Rassenstatistik, das in dieser Stadt ab 1925 durch den Studenten Gerke geführt wurde. Bestandteil einer frühen Politik der NSDAP war, schon vorbereitend auf rassistisch motivierte Säuberungen nach 1933 die entsprechenden Grundlagen zu legen, unter Mitwirkung der Göttinger Universitätsbibliothek. Schaut man sich näher die Universität an für die Endphase der 20er Jahre, ist festzustellen, dass die deutsch-nationale, konservative, auch völkische Haltung, die weit verbreitet war, sich auch in bestimmten Punkten manifestiert hat. Zwar ist immer, und das gilt auch für die Zeit nach 1933, zwischen und innerhalb der einzelnen Institute zu differenzieren, aber trotzdem spricht es für ein solches Gesamtmilieu, in etwa die Philosophische Fakultät, Hans Grimm, 1927, für seinen Roman Volk ohne Raum, den wir heute schwerlich als wissenschaftlich bezeichnen würden, mit einer Dreiviertelmehrheit die Ehrendoktorwürde zusprach. Auch spricht für dieses Milieu, dass beispielsweise auf den völkischen Wissenschaftler Paul de Lagarde 1927 eine feierliche und hochwürdigende Memoria-Rede im Kontext der Göttinger Universitätsreden gehalten wurde. Oder 1929 eine Rede, in der schon explizit 4 Jahre vor Beginn des Nationalsozialismus die Einführung eines deutschen Rechtes gefordert wird. Diese Haltung, dieses Milieu, zeigt sich auch, wenn man Feierlichkeiten Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre anschaut. Die revanchistische Färbung der Universität wird allein schon daran deutlich, dass der seit 1922 gefeierte Weimarer Verfassungstag zur Begründung der Weimarer Republik erst 1929 und das gewissermaßen noch nur gezwungenermaßen von der Universität angenommen wird und zum ersten Mal dann ein Redner der Universität bei der städtischen Feier abgestellt wird. Eigene republikanische Verfassungsfeiern an der Universität gab es nicht. Dafür gab es aber, und das ursprünglich seit 1921 von studentischer Seite initiiert, jährliche Reichsgründungsfeiern mit Rückgriff auf die Begründung des Deutschen Kaiserreiches 1871. Und seit 1928 veranstaltete die Universität eigene Langemarkfeiern, um an die Toten des Ersten Weltkrieges zu erinnern. Professoren nahmen teil und Universitätsvertreter trotz ministeriellen Verbotes an der 10-Jahres-Feier aus Anlass des Abschlusses des Versailler Vertrages von 1919 und richteten 1931 selbst eine solche Feier aus. Dieses Milieu erfuhr seine Radikalisierung durch 2 besondere Gruppen. Und auch hier ist dann nicht nur zwischen den Instituten und innerhalb der Institute, sondern natürlich auch über den akademischen Rang und die Generationen hinweg zu unterscheiden. Die eine Radikalisierung erfuhr dieses Milieu bei den jüngeren Wissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlern, Privatdozenten und außerordentlichen Professoren. Einer davon ist der schon genannte Konrad Meyer. Was damit zu tun hat, dass gerade in der Endphase der Weimarer Republik ein erhebliches Missverhältnis zwischen der Zahl der Privatdozenten nicht bezahlt und den Ordinarien bestand und hier aus der Neidkonkurrenz auch eine politische Radikalisierung mit wuchs. Eine zweite Radikalisierung innerhalb dieses Milieus passierte durch die Studierenden. Eine deutliche Radikalisierung der Studentenschaft auch in Göttingen nach 1927 ist zu erkennen. Die Göttinger Ortsgruppe des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes wurde ein Jahr nach der Gründung dieses Bundes hier 1926 gebildet und erreichte 1931, das geht analog zu den Reichstagswahlen, bei den Wahlen zur Studentischen Kammer die absolute Mehrheit. Und erste studentische Arbeitslager, in denen das Prinzip einer ganzheitlichen Erziehung im nationalsozialistischen Sinn vorgenommen werden sollte, gab es in Göttingen bereits vor 1933. Dem schloss sich dann 1933 die Errichtung des schon gerade benannten Schulungslagers in Rittmarshausen an. Die Jubiläumsfeier von 1937 war kein Anlass für weitere Bekenntnisse, wohl aber die Machtübernahme oder Machtübertragung an die Nationalsozialisten. Und das ging zurück auf entsprechende Bekenntnisse von Hochschullehrern vor 1933. So sprachen bei einer Berliner Tagung im Oktober 1932 allein 250 deutsche Hochschullehrer sich dafür aus, dass von Papen die preußische Regierung abgesetzt hatte, und forderten von Papen direkt auf, den Parlamentarismus zu beenden. Zur Reichspräsidentenwahl von 1932 hatten sich 101 Marburger und 96 Jenaer Professoren öffentlich für die Wiederwahl Hindenburgs ausgesprochen. 70 Historiker zudem verfassten ein Bekenntnis zu Hindenburg. In diesen Jahren gab es auch mehrere Aufrufe zugunsten der Nationalsozialisten, die zwar einen kleineren Unterstützerkreis hatten, so die Erklärung deutscher Universitäts- und Hochschullehrer mit 51 Unterschriften, die aber trotzdem zeigen, dass das Bild des apolitischen, vielleicht nicht des antipolitischen Hochschullehrers so in dieser Einheitlichkeit, wie es lange bestand, nicht zutrifft. Die insgesamt 87 Hochschullehrer, die sich öffentlich vor 1933 zugunsten Hitlers äußerten, machten zwar nur 1% der insgesamt mehr als 7000 Hochschullehrer in Deutschland aus, aber unter diesen politisch Aktiven waren sie schon eine starke Gruppe. Darin liegt die Vorbereitung für entsprechende Bekenntnisse, die nach der Machtergreifung oder Machtübertragung, beispielsweise mit dem Bekenntnis von etwa 900 Professoren im November 1933, dem Bekenntnis der 900 Professoren zu Hitler, stattgefunden haben. Die tatsächliche Unterstützung von NSDAP und auch des Weichbildes, das sich schließlich mit der Koalition nach 1933 bildete, dürfte wesentlich größer gewesen sein als aktives öffentliches Engagement oder gar Parteimitgliedschaft, die offiziell insbesondere für preußische Beamte zu diesem Zeitpunkt verboten war. Und so wundert es nicht, dass es nach dem 30. Januar 1933 im Kreise von vielen Professorenschaften, Fakultäten zu unterschiedlichen Formen der Selbstgleichschaltung oder der vorlaufenden Entwicklung eigener Ideen, wie die Hochschulen in nationalsozialistische oder deutsche Hochschulen zu verwandeln sind, gekommen ist. So sprachen beispielsweise die Hamburger Hochschullehrer im Mai 1933 ein Bekenntnis aus. Wir haben des Mannes, der nun von der deutschen Zwietracht, der uns von der deutschen Zwietracht erlösen soll, sehnsuchtsvoll geharrt. Nun ist er erstanden. Oder nehmen Sie die Rektoratsrede von Martin Heidegger, in der sie die Begrifflichkeit des Nationalsozialismus, Begriffe wie Führer beispielsweise, in dieser Form nicht finden, die aber ein ganz eigenes Verständnis von deutscher Wissenschaft mit Rückgriff auf eine völkische Wesenheit argumentiert, mit der Martin Heidegger das Rektorat in Freiburg antritt. Bekenntnisse, die Folgen haben. Gleichschaltung und Säuberungspolitik als das, was unmittelbar 1933 an den Universitäten reichsweit und auch hier in Göttingen passiert. Eine rassische und politisch motivierte personelle Säuberung des Lehrkörpers und der Studentenschaft war ein zentrales Ziel der NSDAP, und es betraf nicht nur die Universitäten, die Beamtenschaft, die Lehrerschaft in vielfältiger Weise. In Deutschland waren etwa 20% nach neueren Berechnungen etwa 20% der Professoren betroffen. Gleichzeitig gab es eine erhebliche Fluktuation in der gesamten Professorenschaft, die sukzessive auch mit einem Generationswechsel verbunden war. Zwischen 1933 und 1938 kam es so zu einem Gesamtaustausch der Professorenschaft zwischen etwa 40% und 45%. Also 1937, 38 der Zeitraum, zu dem die Universitätsfeiern stattfinden, ist nur noch ungefähr die Hälfte der Professoren hier vertreten, die 1933 in Göttingen waren. Das führt zu einer Verjüngung, das führt auch zu Formen der Radikalisierung aus dieser zweiten oder vielmehr ersten Radikalisierungslinie, die ich vorhin benannt habe. Offenbar meinten trotzdem viele der Professoren 1933, dass der Nationalsozialismus eine vorübergehende Erscheinung sei und schlossen sich am 5. März hier in Göttingen in größerer Zahl einer Wählerinitiative Kampffront Schwarz-Weiß-Rot an, darunter zahlreiche Antisemiten bis gemäßigte Konservative, auch das also eine politische Allianz. Diese Allianz zerbrach mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums im April 1933, dem zentralen Gesetz für die personelle Säuberungspolitik, das im Zeitraum zwischen April und November 1933 die Grundlage für rassisch und politisch motivierte Säuberung im Beamtenbereich bot. In Göttingen fanden die ersten Entlassungen auf der Basis des Berufsbeamtengesetzes am 15. April statt. 16 Professoren wurden in diesem Zusammenhang öffentlich genannt. Ein Ereignis, das zu einer massiven Entsolidarisierung mit den Entlassenen führt. Nicht allein oder nicht durch ein öffentliches Bekenntnis zugunsten oder gegen diese Entlassenen, sondern insbesondere im Zusammenhang mit einem Rücktrittsschreiben, das Professor Frank am 17. April veröffentlichte, der von sich aus seinen Rücktritt erklärte und was eine Woche später eine Erklärung von 42 Göttinger Professoren zur Folge hatte, die sich gerade nicht mit Frank solidarisch erklärten, sondern begrüßten, dass er diesen Schritt getan hat. Die Entsolidarisierung der akademischen Kooperation steht am Anfang der nationalsozialistischen Machtpolitik auch in Göttingen. Auch wer diesen Appell nicht unterzeichnete, konnte durchaus den Nationalsozialismus begrüßen. So etwa Max Polenz, Ordinarius für klassische Philologie, der von der Möglichkeit schwärmte, mit dem Nationalsozialismus nun das humanistische Gymnasium neu aufzustellen und von der Schaffung einer wirklichen Volkseinheit schwärmte, in der jeder Einzelne vom gleichen Geist erfüllt sei, wie er 1933 schrieb, und das Ziel sei, an den Universitäten einen eigenen Führernachwuchs zu erziehen. Das hinderte Polenz wiederum nicht daran, 1935 einen Antrag auf Verlängerung der Tätigkeit seines jüdischen Assistenten Hermann Frenkel zu stellen. Und Sie sehen schon daran, dass Haltungen und Verhalten im Kreis nicht nur nach, zwischen und innerhalb von Instituten oder über akademischen Status und Generationen, sondern auch bis in die einzelne Person hinein im Kontext der Verwirklichung eigenen Handelns im Nationalsozialismus jeweils genau zu untersuchen ist. In Göttingen werden nach 1933 insgesamt 52 Hochschullehrer unter nationalsozialistischen Vorzeichen entlassen. Das sind 20%. Göttingen liegt hier im Schnitt der für das Deutsche Reich erhobenen Zahlen. Wesentlich höher sind die Zahlen in Frankfurt und Berlin, wesentlich geringer beispielsweise in Tübingen. Insgesamt, im Schnitt über alle gerechnet, wurden über 70% wegen ihrer jüdischen Herkunft vertrieben. Auch hier liegt Göttingen in etwa bei diesem Schnitt. 32 der 52 entlassenen Hochschullehrer sind in die Emigration gegangen. Die politische Säuberung war nicht das einzige Instrument, mit dem die Universität, die akademische Kooperation unter der Situation der neuen Machtverhältnisse Veränderungen erfuhr. Ich möchte 5 davon kurz benennen. Zum einen gab es weitere Einschränkungen, die auch unterhalb der Schwelle der Entlassung aus Gründen rassischer oder politischer Unzuverlässigkeit, wie es seinerzeit hieß, stattfinden konnten. Beispielsweise die verpflichtende Teilnahme an Dozentenlagern wie etwa im Schulungslager Rittmarshausen. Oder Die sukzessive Einführung und Verstärkung von politischen Beurteilungen, die durch die Kreisleitungen stattfanden, zu denen Kerstin Thieler promoviert. Oder beispielsweise der Spionageerlass, mit dem Professoren und Lehrende aufgefordert werden, über Aktivitäten ihrer Studenten zu berichten. Die Denunziation geht gewissermaßen auch in beide Richtungen. Ein zweiter Bereich, über den solche Veränderungen stattfinden, ist natürlich das explizite Vorgehen gegenüber jüdischen Studenten. Mit dem neuen Studentengesetz vom 22. April 1933 wurden an deutschen Universitäten nur noch Studierende zugelassen und solche, die dort zu dem Zeitpunkt studierten, nicht mehr als Mitglieder gezählt, die mit Ehrenwort ihre arische Herkunft beglaubigten. In Göttingen wurde dieses neue Studentenrecht am 3. Mai 1933 übergeben und das Ganze mit einem großen Festakt begangen. Und hier sehen Sie die Radikalisierung, die auch von studentischer Seite dabei ausging, weil dies vom Studentenschaftsführer Wolf mitbetrieben wurde, der in diesem neuen Studentenrecht ein Kampfinstrument für die Volksgemeinschaft sah, wie er aus Anlass der Übergabe mitteilte, die mit dem Horst-Wessel-Lied endete. Hier wurde ein rassisch begründetes und politisch begründetes Mitgliedsrecht an den deutschen Universitäten mitgeteilt und begründet. Es folgen insgesamt in der Zeit bis Ende der 30er Jahre 170 Erlasse und Gesetze mit antijüdischem Inhalt, die nur auf die Universitäten bezogen sind. So wird im April 1937 jüdischen Studenten der Erwerb der Doktorwürde verwehrt. Schon im Juni 1936 dürfen in Personal- und Vorlesungsverzeichnissen jüdische Hochschullehrer nicht mehr genannt werden. Und ab dem Juni 1937, knapp zwei Wochen bevor die Jubiläumsfeiern hier stattfinden, wird das Zitieren jüdischer Autoren in Doktorarbeiten verboten. Eine dritte Maßnahme, mit der die Universitäten angepasst und verändert werden, ist der Entzug von Doktorgraden. Dazu hat es hier in Göttingen ein umfangreiches Forschungsprojekt gegeben, bei dem zum ersten Mal vor einigen Jahren dann festgestellt wurde, dass insgesamt 72 Personen aufgrund politischer, rassistischer oder sozialer Verfolgungsgründe der Doktortitel aberkannt wurde. Das ist etwas, das zum Zeitpunkt der Universitätsfeiern noch gar nicht richtig stattgefunden hat in Göttingen, sondern erst ab 1938 verstärkt stattfindet, mit insgesamt drei Viertel der Doktortitelentziehungen, die ab dann stattfinden. Auch hier sehen Sie, das ist ein Prozess der Neugestaltung der Universitäten, die sich bis zur Kriegszeit fortsetzt. Ein viertes Element, mit der die Universitäten umstrukturiert werden, so auch in Göttingen, ist die Einrichtung neuer Fächer. Beispielsweise wird in Göttingen ein Lehrstuhl der Altphilologie zu einem Lehrauftrag für Rassenhygiene 1935 umgewidmet. 1937 ein romanistischer Lehrstuhl für den Ausbau der Göttinger Wirtschaftswissenschaften geopfert und somit die Abteilung Betriebswirtschaft eingerichtet. 1938 wird ein Lehrstuhl für Volkskunde eingerichtet. Und 1935 hat es bereits die Einrichtung eines Schwerpunkts für Agrarpolitik und Agrarrecht gegeben. Auch das fällt in den Bereich der Staats- und Wirtschaftswissenschaften. Mit der Ernennung von Arthur Schünemann zum Direktor eines neu eingerichteten Instituts für Agrarwesen und Wirtschaftspolitik. Sie merken an der Bezeichnung der Fächer, dass hier nicht nur Lehrstühle verschoben werden von arrivierteren Lehrstühlen, sondern dass hiermit auch eine Akzentuierung mit Blick auf ein neues Verständnis und Konzept von Wissenschaft stattfindet. Ein letzter Bereich, mit dem die Universität natürlich verändert wird, sind Berufungen und Neuberufungen. Ein umfängliches Thema, bei dem das, was den Nationalsozialismus im Kern mit kennzeichnet, Ämtervielfalt und Polykratie in besonderer Weise deutlich wird. Wer ist letztlich für Neuberufungen zuständig und verantwortlich? Das ist zum einen an das Führerprinzip des Rektors gebunden, aber gleichzeitig an die vielfältigen Einspruch- und Mitspracherechte die insbesondere von nationalsozialistischen Parteiorganisationen, Kreisleitungen und Ähnlichem dann mit erhoben werden. Über diese Steuerung von Berufungspolitik kommt es auch in nennenswerter Weise, so auch in Göttingen, zur Berufung von Professoren auf Lehrstühle, bei denen die wissenschaftlichen Qualifikationen nicht in der Weise vorhanden sind, wie sie vor 1933 vorgelegen haben, und politische Zugehörigkeit und Zustimmung die Feder führten. Etwa bei den Theologen Otto Weber, Erich Botzenhardt, der nicht habilitiert war und trotzdem Professor bei den Historikern wird, oder Georg Erler in der Fakultät für Recht. Schürmann, den ich gerade schon genannt habe, ist ein solcher Berufungsfall. Dabei wurden noch nicht mal der Dekan, das ohnehin schon nicht mehr, aber auch nicht mehr der Rektor gefragt, der wurde über den Rektor hinweg an die Göttinger Universität berufen. Darüber, über diese vielen Veränderungen, verändert sich die Zusammensetzung und auch politische Orientierung von Lehrkörpern der Universitäten, auch mit Blick auf ihre Zugehörigkeit zur NSDAP. Für Göttingen habe ich die Zahl nicht, und man muss es auch zwischen den Universitäten unterscheiden, aber als zwei Orientierungsmarken: an der Universität Greifswald gehörte etwa zwei Drittel der Professoren und Hochschullehrer zur NSDAP oder zu NS-Organisationen. An der Universität Hamburg waren es alleine zwei Drittel, die Mitglied der NSDAP waren. Der Nationalsozialismus versuchte in dieser Phase eine eigene Elitenpolitik zu betreiben. Das tut er unter Integration der traditionellen Eliten. Nach der Säuberungspolitik 1933 wird vielfältig erkannt, und das auch gegen den Widerstand innerhalb der eigenen Parteiorganisationen, dass, wie Hitler beispielsweise im Februar 1934 auf einer Rede an die Gauleiter ausführte, es erforderlich ist, einen Verwaltungsapparat, Zitat aus den Notizen dieser Rede, auf allen Gebieten zu haben, der uns in die Lage versetzt, nationalsozialistisches Gedankengut sofort zu verwirklichen, und das heißt auch über die entsprechenden fachlichen Qualifikationen zu verfügen. Nicht zuletzt deshalb, weil man auf die traditionellen Eliten so auch in der Universität zurückgreifen muss, sei, so Hitler, die Frage der Verschmelzung von Partei und Staat von grundlegender Bedeutung, von ihr hänge im Wesentlichen die deutsche Zukunft ab. Wie wir aus den Strukturanalysen des Nationalsozialismus wissen, ist gerade diese Verschmelzung von Partei und Staat nicht in der hier anklingenden organischen Weise gelungen, sondern entwickelte sich zu einem Feld dauernder Konkurrenz. Hitler bezeichnet gegenüber den Gauleitern, die selber natürlich in der NSDAP eine Elite darstellten, als akute Hauptaufgabe die Auslese, Zitat, der Menschen, die einerseits fähig, andererseits in blindem Gehorsam die Maßnahmen der Regierung durchsetzen. Ihnen gegenüber, so Hitler gegenüber den Gauleitern, müsse die Partei wiederum als Orden fungieren. Und dieser Orden funktioniert nur, wenn er nach einem entsprechenden Führerprinzip organisiert ist. Und dafür gibt Hitler seinen Gauleitern bei der Gelegenheit entsprechende Prinzipien mit auf den Weg. Führer, heißt es dort, kann immer nur einer sein. Innere Härte und Stärke ist erforderlich. Die Gemeinschaft selbst muss innerhalb der Bewegung unerhört verschworen sein. Unbedingtes Zusammenhalten bedingt, dass es keine überflüssigen Diskussionen gibt. Die Autorität selbst, auch weiter Zitat aus der Rede, des letzten Führers ist die Summe der Autorität aller Führer und umgekehrt. Das Führerprinzip, das sich hier in dieser Rede an die Gauleiter manifestiert, war ein zentraler Bestandteil der Umstrukturierung der Universität nach 1933. Bei aller programmatischen Unklarheit, die dieses Prinzip hatte, und hier kommen wir wieder an das schon genannte Kernmerkmal der nationalsozialistischen Organisation und Politik heran. So findet der Neuaufbau der Universität 1933-34 ohne eine klare programmatische Agenda statt. Und schaut man in weitere Texte, die im akademischen Umfeld von Rektoren und anderen zum Prinzip der Universität als nationalsozialistische Hochschule verfasst werden, stellt man eine große Bandbreite solcher Vorstellungen, was das Führerprinzip denn sei, fest. Adolf Rhein, der Rektor in Hamburg seit 1933, veröffentlichte im gleichen Jahr seine Schrift Die Idee der politischen Universität, die allerdings schon im Jahr vorher entstanden war und deswegen in der Weise noch gar nicht auf den realen nationalsozialistischen Staat Bezug nimmt, sondern sich sehr viel stärker in einer ideellen Vorstellung von Macht und Universität bewegt. Den politischen Gestaltungswillen der Universität als Quellboden der zukünftigen Kraft bezeichnet und vom Schöpfungswillen redet und schreibt, der an den Universitäten zu etablieren ist, damit eine entsprechende politische Haltung der Universität entwickelt werden kann. Etwas schwächer findet sich die Idee der Politisierung der Universität bei Hans Freier, der die Idee eines politischen Semesters entwickelt, was bedeutet, dass zu Beginn des Studiums in einem politischen Semester so etwas wie eine forcierte politische Erziehung stattfinden soll. Einer der ersten, der die Vorstellung einer Universität und Wissenschaft mit den Professoren und Studenten als organischer Sinneinheit, programmatisch oder konzeptionell, und diese beiden Begriffe darf man wirklich nur im Kontext des eigenen NS-Verständnisses seinerzeit nutzen, entwickelt, ist der Rektor der Göttinger Universität Neumann, der im August 1933 eine Schrift zum politischen Rektorat veröffentlicht. Und ich will aus den verschiedenen Texten von Neumann, die man mit geringem Gewinn, aber trotzdem aussagekräftig über Strukturvorstellungen zur Entwicklung der nationalsozialistischen Hochschule lesen kann, nicht weil sie in sich substanziell sind, sondern weil sie gewissermaßen die ganze Lehre auch der konzeptionellen Überlegungen bloßlegen, will ich nur drei Punkte herausgreifen, um so ein Schlaglicht auf diese Vorstellungen zu werfen. Zum einen postuliert Neumann unter der Aufgabe des politischen Rektors eine enge Verbindung mit den Studenten. Ganz ausdrücklich, Zitat, die Studentenschaft kann freilich nur dann reibungslos und stetig ihr körperschaftliches Wollen vorwärts tragen, wenn zumindest der Rektor ihr den Weg freigibt. Direkte Unterstellung der Studentenschaft unter den Rektor ist die Forderung, die letztlich von den Nationalsozialisten selbst nicht eingelöst wird, weil sie die Macht des Rektors an den Universitäten an der Stelle genau wieder beschränken. Als zweites postuliert Neumann die dezidierte öffentliche Aufgabe der Universität und das verweist auf ihr späteres zunehmendes Wirken im Kontext der NS-Politik, die durch den Rektor nach außen vermittelt werden muss. Und als drittes erklärt Neumann zur Aufgabe des politischen Rektorates, die Fakultäten aus ihrer Vereinzelung zu befreien. Eine Dauerkritik, die sich in den nationalsozialistisch inspirierten Texten findet, eine Dauerkritik an der sogenannten Vereinzelung der Fakultäten, auch an der Vereinzelung der einzelnen Wissenschaftler. Und schaut man in diese Texte um 1933, sind die Vorbehalte auf nationalsozialistischer Seite gegenüber der akademischen Korporation, den Professoren als Wissenschaftlern, ungeachtet von deren tatsächlicher politischer Haltung, immens. Und führen dazu, dass immer wieder in diesen Texten über die Umstrukturierung dezidiert die Vorstellung ist, wir müssen diese Vorherrschaft, Vereinzelung von Professoren und Fakultäten brechen und das tun wir nur, wenn wir über ein führerhaft geführtes Rektorat einen Prozess in Gang setzen, bei dem auch aus den Fakultäten heraus eine Verantwortung, so Neumann, für die öffentliche Aufgabe der Universität wahrgenommen wird, sozusagen die von oben dann inspirierte Selbstpolitisierung der Universität. Bei Neumann spielt bei all dem und diesen organischen Vorstellungen, die er hat, letztlich seine eigene Erfahrung als Langemark-Veteran mit eine wesentliche Rolle. Neumann wird Nachfolger hier in Göttingen des scheidenden Rektors Schermer zu Beginn des Sommersemesters 1933 und das Ganze wird zu einer ersten pompösen Demonstration für den neuen Staat, wie Martin Bethge das schon 1965 in einem frühen Text zur Verwandlung der Universität im Zeichen des Nationalsozialismus beschrieben hat. Programmatisch unklar, konzeptionell vage und schwer lesbar diese Texte zum Führerprinzip. Nichtsdestotrotz setzt der Nationalsozialismus an der Macht die Vereinheitlichung der Hochschulverwaltung als Prinzip fort, mit entsprechenden Richtlinien zum 1. April 1935, mit dem nach einem ersten Erlass im Oktober 1933 das sogenannte Führerprinzip in den Universitäten eingeführt wird und der Prozess der Gleichschaltung der Universitäten als abgeschlossen gilt. Das Führerprinzip heißt hier, Rektor und Dekane werden nicht mehr gewählt, sondern vom Reichswissenschaftsminister ernannt. Rechte und Befugnisse des Akademischen Senats wurden ausgehebelt. Sie sollten dem Rektor lediglich beratend zur Seite stehen. Rektor und Dekane unterstanden dem Wissenschaftsminister unmittelbar. Dem Rektor waren außerdem die Führer der Dozenten- und Studentenschaften unterstellt. Dozentenschaft und die Studentenschaft erfassten jeweils die Gesamtheit der Studenten als Zwangskorporation. Sie unterstanden dem Rektor als Führer der Dozenten- und Studentenschaft. Deren Leiter wurden nach Anhörung des Rektors und der Gauführer der NS-Studenten bzw. des NS-Dozentenbundes vom Reichswissenschaftsminister ernannt. Und ohne jetzt in die Details einzusteigen, wie das tatsächlich umgesetzt worden ist, erkennen Sie hier schon die Verschränkung von staatlicher, ministerieller, parteilicher NSDAP-Gliederung und akademischer Rektoren- bzw. Dekanefunktion. Und hier kommen wir wieder auf die polykratische Grundstruktur der Konkurrenzsituation im Nationalsozialismus zurück. Diese ganzen Überlegungen zur Umgestaltung der Hochschule im Zeichen des Führerprinzips bleiben letztlich Provisorium. Wie so vieles im Nationalsozialismus, wenn es um die Kodifizierung von solchen Veränderungen ging. Provisorium, und dass es Provisorium blieb, hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen hing das mit den Interessengegensätzen zusammen, die sich bei der Ausarbeitung sowohl von Kodifizierung wie solcher Vorstellung, wie die Universität denn tatsächlich aussehen könnte, immer deutlicher zeigten und die auch innerhalb der Nationalsozialisten, die zwar nicht in politisch führender Funktion, aber trotzdem mit vielen Texten sich daran beteiligten, dann auch innerhalb dieser Gruppe deutlich wurden und sich dann auch an der Frage festmachten, inwieweit denn eigentlich akademische Freiheit vielleicht auch eine Voraussetzung dafür ist, dass produktive Wissenschaft für den völkischen Staat betrieben werden kann oder ob nicht gerade die konsequente Unterordnung unter das Führerprinzip wiederum notwendig ist, um die Korporation umzugestalten. Diese Meinungsverschiedenheiten waren ein Grund dafür, dass das Provisorium bestehen blieb. Das zweite ist aber so, und deswegen finden wir hier emblematisch und stellvertretend für den Nationalsozialismus ein Herrschaftsprinzip wieder, dass Provisorien ein Grundbestandteil des Nationalsozialismus blieben, gerade weil sie die Gegensätze, Interessengegensätze ungelöst ließen und dadurch Handlungsspielräume eröffneten. Mit dem Provisorium konnten wiederum viele Professoren gut leben, weil sie die Fakultäten, diese Hochschulgesetzgebung zu dem Zeitpunkt, die Fakultäten beibehielten, weil sie die Einheit von Forschung und Lehre beibehielten und weil ein Grundprinzip der Berufung von Professoren zumindest beibehalten wurde, wenn auch an bestimmten Punkten wiederum durch politische Entscheidungen durchlöchert, dass die Rektoren aus den Ordinarien und was beibehalten wurde, und das haben Sie bei der Jubiläumsfeier 1937 sehen können, die Würde der Symbole, Titel und der rituellen Kleidung wurde den Professoren belassen. 1937 steht nicht nur die Göttinger Universität, sondern die gerade skizzierte Entwicklung der Hochschulen im Deutschen Reich in einer Übergangsphase. Und dafür ist die Jubiläumsfeier, so wie es das Göttinger Tageblatt in anderer Absicht schrieb, ein Ausdruck der Bewegung. Nicht im positiven Sinne, sondern im Sinne einer Wegscheide. Wohin entwickelt sich denn eigentlich das System der Hochschulen im Nationalsozialismus? Die Entwicklung führt nicht in die Absicherung der wissenschaftlichen oder akademischen Korporationen als Garant einer freien und unabhängigen Wissenschaft, die dem Ideal der Wahrheitssuche folgt. Sie führt aber auch nicht in eine nationalsozialistisch durchkonzipierte, vollständig von Ideen des völkischen oder der Volksgemeinschaft durchdrungenen, ideologisierten, dem Führerprinzip untergeordneten, fremdorganisierten Situation an den Hochschulen. Vielmehr entwickelt sich genau aus der geschilderten Gemengelage und dieser polaren Situation ein besonderes Potenzial der Selbstmobilisierung aus dem universitären akademischen Milieu heraus, das in die Radikalisierung des Nationalsozialismus ab Mitte und Ende der 30er Jahre einfließt. Wie wenig letztlich die Vorstellungen, die 1933 und in den Jahren danach entwickelt werden, dann offenbar 1937 schon wirklich Realität geworden sind, zeigt nicht zuletzt die Rede, die Neumann bei der Übergabe seines Rektorates 1938 gehalten hat. Noch einmal am 2. April 1938 spricht er über die Aufgaben des Rektors in der Deutschen Universität. Und so häufig wie Neumann in dieser Rede die Einheit, das Organische, die ganzheitliche Gestaltung von Lehrkörper und Studenten und Universität, Wissenschaft und Wirken beschreibt, so häufig wie er dieses Ideal postuliert, so sehr muss man davon ausgehen, dass es zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisiert war. 1938 geht die Hochschulentwicklung einen Schritt weiter, indem dem Rektor, und das fällt in die Zeit nach Neumann, indem dem Rektor die wissenschaftliche und die weltanschauliche Führung per Erlass zugeordnet wird. Also ein weiterer Schritt auch in der Anverwandlung der Universitäten an das Führerprinzip. Der Pädagoge Ernst Krieg, selbst Rektor, macht daraufhin im Zusammenhang mit dem Universitätsjubiläum hier in Göttingen oder im Blick darauf mit dem Universitätsjubiläum die Führungsfrage an den deutschen Hochschulen zum Thema. Auch er steht nach wie vor dem Ideal nahe und nach, dass sich die Universität in Form einer Führungskameradschaft entwickeln müsste. Zitat: Eine solche Gestaltung im Sinne einer solchen Führungskameradschaft wird nur gelingen, wenn eine gewachsene Führungsgemeinschaft vorhanden ist, aus der Rektor, Prorektor, Dekane, Dozenten- und Studentenbundsführung dergestalt hervorgehen, dass sie oberen Instanzen und den Ernennungen nur das Siegel auf eine vorhandene Wirklichkeit zu drücken haben, wobei der Rektor selbstverständlich Prorektor und Dekane beruft und abberuft. Die Kameradschaft geht also mit dem Autoritären einher. Dieses Suchen 1937-38, nachdem die organisatorischen Veränderungen schon weitgehend stattgefunden haben, danach, dass in diesen Veränderungen jetzt das organische, völkische Prinzip einer solchen Führungskameradschaft auch umgesetzt wird, zeigt, wie wenig vollständig das zu diesem Zeitpunkt gelungen ist. Die nationalsozialistische Durchdringung hat nicht zuletzt wegen ihrer konzeptionellen Schwäche und ungeachtet der Frage, in welchem Umfang Professoren, Studenten den Nationalsozialismus unterstützten oder ihm zustimmten, diese angestrebte Durchdringung hatte ihre Grenzen. Vielleicht auch, weil sie zur Aufrechterhaltung des Prinzips bestimmte Probleme und Interessengegensätze ungelöst zu lassen, letztlich zentral gar nicht politisch gewollt war. Auch das etwas, das wir in vielen Bereichen des Nationalsozialismus beobachten können. Mithin entstehen auf dem Weg zur Selbstmobilisierung, eben weil die nationalsozialistische Durchdringung nicht in der gewollten Weise stattfindet, auch wenn sie in weiten Teilen und Fakultäten erreicht wird, komplementäre Wege, auf denen die Selbstmobilisierung stattfindet. Zum einen betrifft das den schon genannten Bereich der sogenannten Erziehung und Umbildung der Studenten im Sinne der nationalsozialistischen Vorstellungen. Rittmarshausen als Schulungslager steht dafür nur als Emblem, aber weit darüber hinaus ging es, wie der Leiter des Studentenwerkes in Göttingen 1935 schrieb, um eine Auslese des Hochschulnachwuchses. Die Perspektive richtete sich gewissermaßen schon über die vorhandenen Professoren und die akademische Korporation hinaus im Zuge eines dauernden Umwandlungsprozesses, bei dem zum bestimmten Zeitpunkt dann die nationalsozialistisch durchdringenden Studenten schon an den entsprechenden Stellen sein werden. Ein zweiter komplementärer Weg auf dieser Selbstmobilisierung ist die Einrichtung von eigenen Forschungsinstitutionen durch nationalsozialistische Parteigliederungen. Was man also partiell an den Universitäten nicht durchsetzen kann oder will, versucht man in eigenen wissenschaftlichen Einrichtungen zu tun, und das hat Weiterungen. So beispielsweise in der Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe der SS oder dem Reichsinstitut für die Geschichte des Neuen Deutschland oder mit dem Konzept der sogenannten Hohen Schule der NSDAP, die vom Amt Rosenberg präferiert wurde, gewissermaßen als Parallelgründung zur Universität, damit aber nicht reüssierte. Dazu gehört auch die Vorstellung, mit eigenen nationalsozialistischen Akademien Parallelinstitutionen zu den etablierten Akademien der Wissenschaften zu errichten, wie hier in Göttingen 1937. Im Zusammenhang mit der Universitätsfeier begründet, damit der Vertreter dieser NS-Akademie bei den Festakten sprechen konnte und nicht der Vertreter der Akademie der Wissenschaften dazu eingeladen werden musste. Aber letztlich etwas, das nicht funktionierte und 1939 dann auch eingestellt wird. Viele also dieser komplementären Wege durch die Einrichtung eigener nationalsozialistischer Forschungsinstitutionen verlaufen nicht wirklich erfolgreich oder sind Sonderweg. Erfolgreicher und wesentlich wichtiger für die Selbstmobilisierung sind große Forschungsprojekte, die in Auftrag gegeben werden, mit erheblicher Unterstützung beispielsweise auch der DFG, die diese Geschichte ja seit einigen Jahren auch aufarbeitet. Die Umwandlung von zentralen Forschungseinrichtungen und Instituten wie etwa der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, auch das in den vergangenen Jahren immer deutlicher geworden, wie stark auch hier Forschung zu anwendungsorientierter Forschung im Kontext des Nationalsozialismus wird. Oder der Aufbau von eigenen wissenschaftlichen Forschungstrusts im Zusammenspiel von Forschungsmitteln, universitären Einrichtungen und auch Parteiinteressen, wie beispielsweise die Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften. Und ein Beispiel für einen solchen erfolgreichen, nachhaltigen, in die nationalsozialistische Radikalisierung hineinwirkende komplementärer Weg ist die Reichsstelle für Raumordnung bzw. die Arbeitsgemeinschaften für Raumordnung, die uns wieder unmittelbar nach Göttingen zurückführen, zu schon besagtem Konrad Meyer. Konrad Meyer ist in der Nähe von Hannover geboren worden, studiert hier in Göttingen Landwirtschaft, tritt bereits 1932 in die NSDAP ein. Ab 1933 ist er Mitglied der NSDAP, agiert hier schon vor 1933 als Parteiredner, ist Stadtverordneter, Referent im preußischen Kultusministerium, wird später Hochschulreferent im Reichserziehungsministerium, nimmt parallel Lehrstühle für Acker- und Pflanzenbau, Agrarwesen und Agrarpolitik an. Das klingt für alle, die Konrad Meyer nicht kennen, so, als ob er in einem zwar praxisnahen, aber ideologiefernen Bereich seine Qualifikationen erworben hat und als NS-Aktivist reüssiert. Tatsächlich wird er zu einer führenden Figur mit der Entwicklung der nationalsozialistischen Raumforschungspolitik, die sich an fast allen Universitäten im Deutschen Reich zu dieser Zeit über Arbeitsgemeinschaften mit etabliert, die über die Universität Berlin zentral, die Humboldt-Universität zentral angebunden ist und Meyer zur leitenden Figur der Raumordnungs- und Raumforschungspolitik letztlich wird und Mitverfasser der Generalpläne Ost ist, die eine Grundlage für die völkische Ausrottungspolitik in Polen im Zweiten Weltkrieg werden sollten. Der wissenschaftliche Multifunktionär, der seine politische Haltung zur Grundlage für eine rassistisch und völkisch überformte, anwendungsorientierte Wissenschaft macht, ist ein Exponent der weiten Veränderung, die im Nationalsozialismus die Forschungslandschaft und Universitätslandschaft erfährt, die immer stärker in der Kriegszeit hinein ausgerichtet wird auf kriegswichtige Forschung und die letztlich auch aufgrund dieser Funktionszuschreibung nicht mehr weiter als Universität in ihrer Struktur umgebaut wird, ein Pragmatismus der Nützlichkeitswahrung im Sinne des NS-Systems ab 1939 einsetzt und dies die Selbstmobilisierung, die mit oder ohne Ideologie und ideologische Überzeugung stattfinden konnte, mit forciert. Kommt zum Schluss. Die Pariser Tageszeitung, ein Blatt der Emigration, der politischen Emigration, schreibt im Zusammenhang mit den Universitätsfeiern der Abstieg einer deutschen Universität. Was sehen wir bei der Jubiläumsfeier und bei den Bildern? Eine Kooperation, die sich mit den Symbolen auch ihrer eigenen Unabhängigkeit erhalten hat. Dagegen sprechen die zahlreichen Einwirkungen auf das akademische System, die ich versucht habe zu skizzieren. Die Symbole, die gewissermaßen erzwungene einheitliche Symbolsprache, verbirgt eher die Vielfalt, die inneren Gegensätze, die Wandlung des lehrenden Körpers, mithin auch die diesem lehrenden Körper innewohnende Konkurrenz, die selbst ein Triebmittel der nationalsozialistischen Radikalisierung ist. Sehen wir eine verwandelte Universität, die den nebulösen Wissenschaftsprinzipien der Nazis folgt und diese weiterentwickelt, ist sie unterwandert bzw. umgestaltet im Sinne von Partei- und Staatsinteressen, ja, zu einem guten Teil, aber im Sinne einer vollständigen Verwandlung nicht, weil dagegen die auch in die Universität hineinwirkenden Prinzipien des polykratischen Systems und der Ausnutzung von Interessengegensätzen durch den Verzicht auf die letztliche Durchführung von Reformen und Kodifizierungen spricht. Was wir sehen, ist das Abbild einer Gesellschaft auf dem Weg in den Krieg als Ausdruck einer Konkurrenzgesellschaft im Nationalsozialismus. Und hierfür ist die Jubiläumsfeier 1937 auch in dem Streben nach Reichswichtigkeit. Nicht umsonst habe ich eingangs auch auf die finanzielle Situation etwas, bin ich darauf eingegangen. Auch hier ist das Streben um Reichswichtigkeit natürlich von Bedeutung im Kontext der anlaufenden Kriegsvorbereitung. Wir sehen also eine Kooperation im Übergang zur Konkurrenzgesellschaft des Krieges und der Radikalisierung der Vernichtung. Wir sehen auch eine Kooperation, die die Exklusion derjenigen mitträgt, dagegen nicht protestiert und sie in ihrer Einheitlichkeit zugleich auch spiegelt und darin zugleich ein Modus der Selbstinklusion unter den Vorzeichen des nationalsozialistischen Systems ohne Protest hinnimmt. Die Universität in Göttingen, wie alle anderen Universitäten in der Bundesrepublik, haben sich mit der Aufarbeitung dieser Vergangenheit nach 1945 schwer getan und sie lange Zeit nicht durchgeführt. In Göttingen wurden im Zuge der Entnazifizierung lediglich 16 Professoren und Dozenten dauerhaft entlassen. Wesentlich weniger als die 52, die nach 1933 die Universität verlassen mussten oder vertrieben wurden. Dass zudem in die Neuaufstellung des Lehrkörpers belastete Professoren in nennenswerter Zahl mit aufgenommen worden sind, macht diese Zahl von 16 Professoren, die dauerhaft entlassen wurden, nicht besser. Das Bewusstsein, dass akademische Freiheit nicht die Entbindung von moralischer Verantwortung bedeutet, sollte auch hier in Göttingen erst in den folgenden Jahrzehnten erwachsen. Vielen Dank.
Sie hörten den Göttinger Historiker Habo Knoch. Im Rahmen der Ringvorlesung zum 275. Jubiläum der Universität Göttingen sprach er über das 200. Universitätsjubiläum im Jahr 1937.